Theater Osnabrück im Büro des Generalmusikdirektors Christopher Lichtenstein. Herr Lichtenstein, wie sind Sie so im Theater und in der Stadt aufgenommen worden?
Sehr gut. Hier am Haus habe ich ja schon im letzten Jahr viel gemacht, da man ja vorbereiten muss, die Spielzeit gestalten, den Konzertspielplan, hatte deswegen viele Termine und bin im Team hier sehr gut aufgenommen worden und fühle mich hier auch wohl. Und ich glaube, das Publikum in dieser Stadt kann es einem nicht einfacher machen. Also alles, was ich bisher musikalisch umsetzen durfte, wurde mit offenen Armen empfangen. Das freut mich natürlich sehr.
Ja. Kannten Sie Osnabrück schon vorher irgendwie oder gar nicht?
Ich war nie vorher in Osnabrück, muss ich gestehen. Ich kannte es aber durch einen Sänger. Also natürlich, die Welt der Theaterleute ist ja dann doch klein, die mal hier gesungen haben oder sogar hier mal mehrere Produktionen gemacht haben. Und meine Eindrücke musste ich mir natürlich aber selbst verschaffen, einfach durch die vielen Termine, die ich hier hatte.
Ein Begriff, auf den ich auf der Webseite gekommen bin, des Theaters, wo es um Sie geht. Aha. Was ist das Dirigent Löftet?
Löftet. Ja, mit Ö, ja. Dirigent Löftel. Also et Löft, das ist das dänische Wort für etwas anheben. Also da geht es um das Niveau oder es geht eben darum, Dirigenten eine bessere Ausbildung und mehr Möglichkeiten zu geben, zu arbeiten, Berufserfahrung zu sammeln. Wir sind ja als Dirigenten davon abhängig, ein Orchester zu haben. Und das ist ja nicht einfach. Also gerade wenn man Anfänger ist, dieses Dirigentlöftel kümmert sich also um den Nachwuchs der Dirigenten in Dänemark. Nach norwegischem Vorbild ist das aber. Die haben auch ein eigenes Dirigentlöftel, wo auch zum Beispiel jemand wie Klaus Mäkelä, also der weltberühmte Dirigent ist, durchaus mal eine Masterclass gibt, beziehungsweise die jungen Dirigenten und Dirigentin einlädt, um mit seinem Orchester zu arbeiten unter seiner Anleitung.
Ja, gibt es so etwas Vergleichbares auch in Deutschland?
Es gibt ja hier das Forum Dirigieren. Das ist so ein bisschen auch das Vorbild, denke ich, für die beiden skandinavischen Modelle gewesen.
Überhaupt fiel mir auf, Sie haben schon einige Male relativ häufig mit skandinavischen Orchestern gearbeitet. Haben Sie selbst skandinavische Wurzeln?
Nein, ich bin Deutscher, ich bin in Hessen, in Bayern bin ich ja geboren, bei Bad Brückenau, und bin aber in Hessen aufgewachsen und bin Deutscher, habe auch keine skandinavische Frau, meine Frau ist auch Deutsche. Das ist einfach, weil ich ja an der Danish National Oper gearbeitet habe, also als Corona kam, bot sich die Möglichkeit, dort eine feste Stelle zu bekommen als Musikchef, wie das dort heißt, der Titel. Und ich hatte dort einmal 2018 als Gast gearbeitet und empfand die Arbeitsbedingungen unglaublich angenehm, die Arbeit inspirierend, die Orchester dort sind sehr gut vorbereitet, es ist ein anderes System, wir haben ja hier dieses Repertoire-System, also wir vermischen ja alle Stücke, spielen sie dann mehrere Wochen oder Monate, dort wird alles am Stück, also ich spiele meine Produktion X, dann kommt das nächste Konzert und so weiter. Dadurch ist ein anderer Fokus auf die Stücke da, was sehr angenehm ist.
Da sind wir schon bei der nächsten Frage, die ich hätte, von den Unterschieden zwischen dem Musiktheater und Orchestermusik Deutschland gegenüber Skandinavien.
Naja, wir müssen natürlich erstmal sehen, den Unterschied in unserer einzigartigen Orchester- und Theaterlandschaft zu dem, was wir in Skandinavien vorfinden. Das gibt es ja dort einfach nicht. Das gibt es ja in keinem anderen Land so wie in Deutschland. Das muss man einfach sagen. Die Breite der Theater, die Anzahl der Theater, die Anzahl der Orchester, das sind wir bei, ich glaube, 80 in Deutschland ungefähr. Also wir reden ja nicht von kleinen Orchestern, wir reden ja von Orchestern zwischen, sagen wir, 40 und 120 Musikern. Das ist einzigartig, das finden Sie dort nicht. Dort gibt es, wenn ich jetzt Dänemark als Beispiel nehme, natürlich Kopenhagen, die Königliche Oper gibt es dort, die im Prinzip wie ein deutsches sogenanntes A-Haus arbeitet, also ein großes Theater mit 7, 8, 9 Produktionen und einigen Wiederaufnahmen. Dann haben Sie aber eben nur noch die Oper in A-Haus, also die Dänische Oper, das ist das einzige Opernhaus, das regelmäßig fest Oper im großen Maßstab, also mit Orchester, Chor, Solisten und vollen ausgereiften Inszenierungen anbietet. Das kann man nicht vergleichen.
Kommen wir mal wieder nach Osnabrück zurück. Auch hier das Theater in Osnabrück hat ja seine Schwierigkeiten, es stehen Renovierungen an, schon etwas länger. Wie stark beeinträchtigt Sie das in Ihrer Arbeit, die vorhandenen Mängel, die hier zu renovieren werden?
Der Orchestergraben ist ja für uns die große Herausforderung. Es ist ein kleiner Graben. Da dann ist das Haus natürlich dadurch, dass es nicht wirklich in die Tiefe gebaut ist, sondern ja eher in die Höhe. Also es hat ja fast, das meine ich jetzt nicht herabsetzt, aber etwas Puppentheatermäßiges, nicht? Weil sie ja quasi, wenn ich das, die Bühne und den Orchestergraben nehme, das macht ja etwa die Hälfte der Breite des Hauses aus. Also von Bühnentiefe bis letzte Reihe im Parkett. Ja. Ist ja etwa die Mitte. Ja. Und das, was ja dann da fehlt an Plätzen, ist ja nach oben gebaut durch die zwei Ränge, die ja, ja kommen. Das also, und das beeinträchtigt natürlich die Akustik. Das, der Klang hat einfach keinen Platz, um sich zu entfalten. Deswegen arbeite ich ja viel im Orchester daran, dass wir leiser spielen und weicher spielen. Und dass wir eine andere Differenzierung erreichen. Die Sänger müssen ja in einem Theater dieser Größe nicht unbedingt immer laut singen. Also das überträgt sich ja, weil man ja so nah dran ist. Wie ich sagte, diese Tiefe ist nicht da. Also muss man aufpassen, gerade wenn man weiter vorne ist, dass man dem Zuhörer Sachen nicht ins Gesicht schleudert eigentlich. Also es gibt so einen schönen Spruch von, ich glaube von Wilhelm Busch, Musik wird oft als störend empfunden, weil steht sie mit Geräusch verbunden, nicht? Ja. Und der Satz stimmt aber auch in gewissen Situationen, gerade bei der Oper zumindest. Und wenn man sich darum nicht kümmert, dann kommt auch Lärm durchaus mal heraus, nicht?
Ja. Als Laie mal gefragt, wie ist so die Arbeitsteilung zwischen Ihnen und dem Regisseur bei einer Oper, bei Musiktheater? Wie stark sind Sie in den Probenprozess eingebunden?
Das kommt ja immer auf den Regisseur an. Es gibt Regisseure, die sind da etwas, sagen wir mal, autokratischer oder abgezirkelter in ihren Ansichten und lassen weniger Einflussnahme zu. Aber da findet auch ein Generationenwechsel statt. Das heißt, die meisten sind sehr offen. Und das wünsche ich mir natürlich auch. Ich habe ja auch ein Auge auf die Szene. Ich beschäftige mich ja bei einer Oper nicht nur mit der Musik und dem Gesang, sondern ja auch mit dem Inhalt. Also was wird denn da gezeigt? Was erwartet denn den Zuhörer, den Zuschauer? Und das heißt natürlich, dass wir gemeinsam bei Stellen diskutieren auch, wo steht die Sängerin oder ist das die richtige Geste? Das kommt immer auf den Regisseur, die Regisseurin an. Es gibt auch manche, das finde ich ganz toll, die dann fragen, wie kann ich das schaffen, dass das noch intimer an der Stelle wird? Also wo ich dann gefragt werde, dann sage ich, naja, wir könnten das noch viel zarter singen und dann könnte sie vielleicht so machen. Also da habe ich hier bei den zwei Produktionen, die ich bisher in die Premiere führen durfte, das war ja der Fliegende Holländer und Macbeth, gute Erfahrungen gemacht, wo ich durchaus auch sogar Änderungswünsche sofort umgesetzt bekommen habe von den Regisseuren.
Und Sie sind auch im Probenprozess dann schon eingebunden. Sie merken schon von Anfang an, wie das Ganze...
Wir fangen ja dann mit szenischen Proben so etwa 5 bis 6 Wochen vor der Premiere an. Das sind natürlich vorrangig die Proben des Regisseurs. Er muss ja mit den Sängern sein Konzept erarbeiten. Das sind alles Dinge, wo ich mich erstmal nicht dazwischen schalte. Aber natürlich, wenn ich da bin und auch bei einer szenischen Probe mit Klavier dann dirigiere, und merke, die Musik hat vielleicht einen anderen, sagen wir mal, energetischen Anspruch. Also wenn ich sehr, sehr leise singen muss als Sänger, kann ich nicht Samba tanzen auf der Bühne. Und auch umgekehrt, wo ich mir manchmal wünsche, Mensch, kannst du mir da helfen als Regisseur oder dem Sänger helfen? Gib ihr oder ihm doch eine Geste, einen Auftrag, richtig energetisch zu spielen, damit er sie sich befreien kann von, also manchmal hilft das sehr, den Körper auch benutzen zu dürfen als Sänger. Und da wünsche ich mir einfach, dass man auch nicht nur mit dem Regisseur, sondern mit den Sängern zusammen, also wie ein großes Trio eigentlich agiert.
Was war es für Sie, wenn Sie so auch voraus nach Rückmark schauen, hier ein Höhepunkt Ihrer bisherigen Arbeit?
Ich muss ja sagen, ich fühle mich hier mit den Sinfoniekonzerten, den Premieren so wohl, dass ich das mittlerweile, also ich empfinde das immer als Befreiung, wenn ich hier ein Konzert dirigiere oder eine Oper, weil das Publikum einem schon so willkommen heißt. Also man hat das Gefühl, man betritt den Raum und es entsteht da schon etwas. Also das Publikum erwartet schon so viel und wird auch, glaube ich, nicht enttäuscht, weil diese Energie auch übertragen wird ja auf uns alle. Wir spüren ja ein Publikum, das da ist, das etwas erwartet und etwas möchte. Wenn ich so zurückschaue in die Jahre davor, dann ist es wahrscheinlich, dass ich Elektra von Richard Strauss mal dirigiert habe. Damals als erster Kapellmeister ohne Probe, also Nachdirigat, wie das so schön heißt. Das war von meinem Generalmusikdirektor damals die Produktion. Ich hatte aber alle szenischen Proben dirigiert und kannte das Stück sehr, sehr gut. Und das dann dirigieren zu dürfen in diesen Wogen da mit einem großen Orchester, und ich meine, am Ende 6 Trompeten sind das. Und diese Sänger, diese riesigen Stimmen, die man da ja braucht, und wir hatten wirklich eine tolle Besetzung, das war schon ungeheuer berührend, das vergisst man nicht. Das allerschönste Ereignis, das ist noch immer in mir abgespeichert, das war, als ich die erste große Produktion nachdirigieren durfte, das war die AIDA, Giuseppe Verdi. Da war ich noch ganz am Anfang, ich glaube, war ich zweiter Kapellmeister. Und das Stück dann, also das ist eines, das ich ungeheuer liebe, nachzudirigieren. Und ich kannte es wirklich in- und auswendig. Und jede Regung und mit den Sängern, die man ja schon begleitet hatte, am Klavier, in den szenischen Proben, bis durch die Premiere ja als Assistent des Dirigenten begleitet hat. Ach, das war fantastisch. Also das vergisst man auch nie, so, solche Erlebnisse.
Und in die Zukunft gedacht, gibt es ein bestimmtes Projekt, ein Traumprojekt sozusagen, was Sie gerne mal verwirklichen möchten?
Bei der Oper würde ich mir zum Beispiel von Richard Strauss wünschen, die Ariadne auf Naxos mal zu spielen. Natürlich, man kennt eher den Rosenkavalier oder die Salome, aber Ariadne auf Naxos ist genauso ein gutes Stück und passt total gut zur Größe des Hauses, weil es ein Stück ist mit fast kammermusikalischer Besetzung. Es würde wunderbar unserem Orchester entgegenkommen, auch klanglich, weil es einen spätromantischen Ton, man muss viel an Balance arbeiten, an Farben, und für das Ensemble ist es ein tolles Stück, weil alle im Einsatz sind. Es gibt sehr viele mittlere, kleine Rollen, auch Chorsoli, die man vergeben kann. Das wäre so ein Stück. Aber es gibt eben auch Opern, die ich sehr liebe, sowas wie die Entführung aus dem Serail von Mozart, nicht? Die ja leider von vielen so ein bisschen abgecancelt, wie das ja mittlerweile heißt, wird, weil sie ja ein Harem darstellt, und dann muss eigentlich der Bassa Selim ja eine andere Hautfarbe haben, oder man tut sich damit schwer, oder man muss beschnitten sein, und man singt ja eigentlich von Huren oder zumindest, also wir wissen ja, was ein Harem ist. Und da gibt es ja einige, die sich damit schwer tun mit den Texten. Ich finde, es ist eine der inspiriertesten Musiken von Mozart überhaupt. Das wäre so, was ich mir in der Oper auch durchaus vorstellen könnte. Okay. Oder Othello, wenn ich an Verdi denke, nicht? Ein fantastisches Stück. Und ich finde, man soll da nicht immer wieder, gibt ja viele, die fangen an, ja, Othello, dann dieses Blackfacing, diese Diskussion, und kann man das darstellen? Ich bin immer, als ich angefangen habe, davon ausgegangen, dass die Oper oder überhaupt das Theater ja der Ort der Verwandlung ist, wo alles möglich ist, wo jeder und jede alles und nichts sein kann. Ein Mann kann eine Frau sein, ein Tenor kann eine Frauenrolle singen und umgekehrt die Hosen rollen. Und ich habe mich immer gefragt, warum soll denn da Schluss sein bei der Hautfarbe? Also das ist doch das Schöne, dass wir diese Vielfalt darstellen dürfen, in jede Richtung.
Wann haben Sie sich entschieden, diesen Beruf zu ergreifen, also das Dirigieren und Leiten von Orchestern quasi zum Beruf zu machen?
Dirigent wollte ich werden ab, ich glaube, meinem 11. Lebensjahr. Ich komme ja aus einem nicht musikalischen Haushalt, auch kein akademischer Haushalt, also bei uns war gar keine Musik im Haus. Ich bin der Einzige, der ein Instrument spielt, nach wie vor aus meiner Familie. Habe damals aber vor allen Dingen durch Justus Franz, der hatte ja diese Philharmonie der Nationen, und ich glaube, im ZDF gab es damals, das muss ja so Mitte 90er Jahre gewesen sein, eine Sendung. Und dann war ich fasziniert von dem, was ein Dirigent, was Justus Franz in dem Fall dort tut. Habe das aber dann recht konsequent verfolgt. Also für mich war das klar, ich wollte Dirigent werden. Und ich bin sehr froh, dass es mir gelungen ist, aus einem nicht musikalischen Haushalt im ländlichen Bereich, ohne jede Form der sozusagen hochkulturellen Förderung, diesen Weg gehen zu können.
Gibt es einen, der so als großes Vorbild sozusagen für Sie fungierte?
Naja, viel gelernt habe ich von dem Generalmusikdirektor, unter dem ich dann erster Kapellmeister war und auch Studienleiter im Übrigen Kapellmeister, das ist der Serba Dinic, ein serbischer Dirigent. Das war für ein Vorbild, aber mein prinzipielles dirigentisches Vorbild, das ist Herbert von Karajan. Ich bin davon fasziniert. 1999 wurde eine Gedenksendung das muss man sich mal vorstellen, an seinem Todestag gemacht, 10. Todestag, in der hessischen Radiosender Hit Radio FFH, also Hit Radio FFH. Das hat mit klassischer Musik ja nichts zu tun. Und ich war davon so beeindruckt, dass es jemand geschafft hat, eine solche Breitenwirkung zu erzielen. Sie können ja auch gar nicht 35 Jahre Zusammenarbeit mit einem Orchester herstellen, wenn sie irgendwo hinfahren. Das ist ja gar nicht möglich. Also da gibt es Dinge, über die sie gar nicht mehr sprechen müssen, weil sie sich in- und auswendig kennen. Und dann können sie natürlich auch Dinge entstehen lassen, die andere im Traum nicht erreichen können. Und diese Selbstverständlichkeit, von der träume ich manchmal. Also wie man das schaffen kann, auch mit Hingabe. Auch im Konzert dann loszulassen, in dem Vertrauen, wir verstehen uns doch. Wir kennen uns doch. Lasst es entstehen. Das wünsche ich mir.
Ja, okay. Vielen Dank. Dann hätte ich nur noch eine Frage, was jetzt die KUKUK betrifft, also unsere Organisation. Gab es an früheren Wirkungsstätten, wo Sie waren, vergleichbare Institutionen oder Initiativen?
Ich muss gestehen, ich habe ja mit Max noch nicht wirklich viel darüber gesprochen. Mhm. Nicht? Er hat mir das dann ein bisschen skizziert in einer Mail. Ich traf ihn auch neulich noch einmal kurz und war natürlich begeistert von dem Gedanken, wenn ich das jetzt mit den Institutionen davor vergleiche, sagen wir in Braunschweig, Staatstheater oder auch in den Häusern, wo ich war als Gast, oder auch mit Dänemark, dann ist das schon eine außergewöhnliche und sehr schöne Initiative, weil wir ja in einer Zeit leben, in der uns auch der Vorwurf ja gemacht wird, elitär oder unerreichbar elitär zu sein. Und die Frage, wie kann Kunst und Kultur zugänglich sein für alle, wie mache ich das noch zugänglicher, die scheitert ja oft am Finanziellen. Und deswegen ist die Arbeit, die Sie da leisten, mit Ihrem Verein auch, der dahinter steht, unschätzbar. Und ich hoffe, dass ich auch meinen Beitrag leisten kann, in dieser Stadt eventuell eine Zusammenarbeit zu stärken.
Ja, das lasse ich gerne so stehen und freue mich darauf, was da noch kommt. Und freue mich auch auf Ihre zukünftige Arbeit. Bei Macbeth werde ich auf jeden Fall dabei sein.
Danke sehr. Vielen Dank.